Überall in Tschechien wird derzeit der 70. Jahrestag des Attentats auf den damaligen stellvertretenden Reichsprotektor von Böhmen und Mähren, Reinhard Heydrich, begangen. Mit dem Namen Heydrich wird oft auch die geplante Germanisierung Böhmens verbunden. Dazu wollte er sogar eine Forschungseinrichtung gründen. Umgesetzt wurde dieser Plan aber erst nach dem Tod des SS-Obergruppenführers. Und die Institution erhielt ihm zu Ehren den Namen Reinhard-Heydrich-Stiftung. In unserem aktuellen Kapitel aus der tschechischen Geschichte von und mit Marco Zimmermann stellen wir Ihnen Ergebnisse aus der Forschung vor.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Am 14. März 1939 marschierten deutsche Truppen in die Tschechoslowakei ein und schufen das Protektorat Böhmen und Mähren. Die deutschen Behörden planten zunächst die wirtschaftliche Ausnutzung der tschechischen Industrie und ihrer Arbeiter für die deutsche Kriegsindustrie. Langfristig aber sollte das Protektorat in das deutsche Reich eingegliedert werden. Dazu sollte die tschechische Bevölkerung, wenn möglich, germanisiert werden. Andreas Wiedemann ist Historiker. Seine erste Publikation erforscht die Reinhard-Heydrich-Stiftung, die genau diese Germanisierung vorbereiten sollte.
Also die Reinhard-Heydrich-Stiftung hat natürlich eine gewisse Vorgeschichte. Die ersten Ideen zur Gründung so einer Stiftung, natürlich erstmal ohne diesen Namen, also einfach eines Instituts oder einer Stiftung, die sich mit irgendwie deutsch, tschechisch, slawischer, sagen wir mal, Bevölkerung befasst. Diese Idee gab es schon seit 1940, also jetzt im Rahmen der NS-Politik.
Wilhelm Saure war seit 1940 Rektor der Deutschen Karls-Universität Prag und seit September 1940 auch Sonderbeauftragter des Reichsprotektors für die slawischen wissenschaftlichen Einrichtungen in Prag. Das bedeutete, er verwaltete die am 17. November 1939 nach Unruhen geschlossenen tschechischen wissenschaftlichen Einrichtungen in Böhmen und Mähren. Seine Vision war eine Stiftung zur wissenschaftlichen Erforschung der geistigen, kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Deutschen Reich und den verschiedenen slawischen Völkern. Diese sollte sich vor allem mit den Fragen der Germanisierung der böhmischen Länder beschäftigen, an der Saure ein besonderes Interesse zeigte. Dann aber wurde Heydrich stellvertretender Reichsprotektor. Andreas Wiedemann.
Also Heydrich kam nach Prag und interessierte sich von Anfang an sehr für die deutsche Universität und sagte auch von Anfang an, die deutsche Universität muss halt eine Aufgabe übernehmen in der Gesamtkonzeption, die man halt für diesen Raum plant. Also natürlich auch mit dem Ziel des Fernziels der Germanisierung. Und er interessierte sich von Anfang an für dieses Stiftungsmodell und unterstellte diese ganze Planung dem Reichssicherheitshauptamt.
Saure wiederum war Repräsentant des Rasse- und Siedlungshauptamtes. Dessen Einfluss aber wollte Heydrich eindämmen und unterstellte die Stiftungsplanungen deshalb dem Reichssicherheitshauptamt. Saure verließ in der Konsequenz Prag. Passender Ersatz war aber schnell gefunden.
Heydrich war auch dafür verantwortlich, holte diesen Hans-Joachim Bayer, der wichtig ist, der war eigentlich so der geistige Kopf dieser Stiftung und der auch diese ganze Gründung vorangetrieben hat.
Hans-Joachim Bayer hatte Geschichte, öffentliches Recht und Volkstumswissenschaften studiert. Er trat 1933 in die SA, 1936 in die NSDAP und 1938 in den Sicherheitsdienst der SS ein. 1940 wurde er zum SS-Obersturmführer befördert und wurde 1941 Berater der Einsatzgruppe C, mit der er am 23. Juni 1941 in Galizien einmarschierte. Er erstellte Listen von polnischen Intellektuellen und nahm an Erschießungen teil. Im Februar 1942 übernahm Bayer in Prag den Lehrstuhl für Volkslehre und Nationalitätenkunde Osteuropas. Sein Förderer Heydrich aber sollte die Gründung der Stiftung nicht mehr miterleben.
Natürlich hieß diese Stiftung nicht Reinhard-Heydrich-Stiftung. Auch Reinhard-Heydrich selber hatte nicht die Idee, ich gründe jetzt eine Stiftung nach meinem Namen, sondern er unterstützte diese Stiftungsidee. Und nach seinem Tod, nach dem Attentat und nachdem Heydrich gestorben war, hat Karl Hermann Frank diese Idee auch aufgenommen und fortgeführt. Und dann wurde sofort im Juni 1942 beschlossen, also als über diese verschiedenen Namen geredet wurde, deutsch-slawische Stiftung, bla bla bla, kam dann sehr schnell die Idee, man nennt das Ganze Reinhard-Heydrich-Stiftung.
Der organisatorische Aufbau der Stiftung zog sich noch über das gesamte Jahr 1942 hin. Für seine Arbeit am Aufbau der Stiftung wurde Beyer im September zum SS-Hauptsturmführer befördert und 1943 erhielt er das Kriegsverdienstkreuz zweiter Klasse. Erst durch die Ernennung der Institutsdirektoren am 27. Mai 1943, am Jahrestag des Attentats auf Heydrich, war der Aufbau der Stiftung abgeschlossen.
Also diese Stiftung, das war ja praktisch so eine Doppelkonstruktion. Also alle Institutsleiter, die in der Stiftung gearbeitet haben, die Stiftung hatte insgesamt 8 Institute zu verschiedenen Bereichen. Alle diese Institutsleiter waren auch Dozenten an der Deutschen Uni in Prag. Und es war von vornherein so gedacht, dass die Dozenten an der Uni lehren, in der Stiftung forschen und dann ihre Ergebnisse publizieren oder auch den verschiedenen Behörden in Prag oder in Berlin zur Verfügung stellen.
Hans-Joachim Beyer war zwar nicht formal der Chef der Heydrich-Stiftung, er übernahm aber das Amt des wissenschaftlichen Leiters und war für die inhaltliche Ausrichtung der Arbeit zuständig. Daneben stand er dem Institut für Völkerkunde und Völkerpsychologie vor. Weitere Institute der Stiftung waren das Institut für osteuropäische Geistesgeschichte unter der Leitung von Eduard Winter, ein Institut für deutsches Recht in Ostmitteleuropa unter der Leitung von Wilhelm Weizsäcker sowie 5 weitere Institute, die sich auch um Volkswirtschaft und Musik kümmerten. Die Zentrale der Heydrich-Stiftung wurde in Prag auf der Kleinseite im ehemaligen Augustinerkloster St. Thomas Quartier eingerichtet. Reichsprotektor Karl Hermann Frank hielt zur Eröffnung eine Rede, in der er die Aufgabe der Stiftung definierte.
Wir müssen zunächst wissen, wie ist die blutmäßige und rassische Zusammensetzung einer bestimmten Menschengruppe. Dann müssen wir versuchen, in das seelische Gefüge dieser Menschen einzudringen, müssen ihre Gesinnung, ihre Beeinflussbarkeit, ihre weltanschaulichen Bindungen und ähnliche seelische Tatbestände erforschen.
Historiker Wiedemann erklärt, wie dabei vorgegangen werden sollte.
Man hatte auch zum Beispiel die Idee, dass man die ganzen berühmten Persönlichkeiten der tschechischen Geschichte, also diese nationalen Erwecker aus dem 19. Jahrhundert, da gab es auch das Konzept, nachzuweisen, dass die wichtigsten Personen von denen irgendwelche deutschen Vorfahren oder wie es dann hieß, deutsches Blut halt in Anführungszeichen in ihren Adern haben. Eine Linie war praktisch zu zeigen, die wichtigsten Köpfe der tschechischen Geschichte waren halt fähige Personen, weil sie eben diesen deutschen Einfluss haben.
Um den tschechischen Nationalgedanken zu verdrängen, sollten diese führenden tschechischen Persönlichkeiten nur noch als große Meister dieses Raums bezeichnet werden. Das Konzept wurde Entnationalisierung durch Enthistorisierung genannt. Bereits 1940 wurden die Grundgedanken dieser Theorie in den Planungszimmern der SS im Reichssicherheitshauptamt in Berlin formuliert. Zur Vorbereitung sollten der nationale Gedanke der Tschechen auf einen folkloristischen Heimatgedanken reduziert und regionalistische Tendenzen gefördert werden.
Das diente alles des Fernziels, was Heydrich formuliert hat, der im Oktober 1941, der Germanisierung hier des Raums und der Menschen. Und dazu sollte die Heydrich-Stiftung also praktisch Vorarbeiten leisten, Material sammeln, Legitimationsschriften sammeln.
Die Wissenschaftler arbeiteten an ihren Konzepten und Forschungen im Laufe der gesamten Kriegszeit eng mit dem Sicherheitsdienst der SS zusammen. Dieser zeigte besonderes Interesse an sogenannten Umvolkungstheorien, aber auch an Arbeiten über das Protektorat hinaus. Erkennen lässt sich das am Kriegsende.
Am Schluss des Krieges wurden einige Institute geschlossen, einige konnten weiterarbeiten. Es sollten also die Arbeiten für diese Fernzielplanung der Germanisierung zunächst eingestellt werden. Und das heißt, meine Dokumenten, kriegswichtige Arbeiten durften fortgesetzt werden. Weil in den letzten Jahren der Heydrich-Stiftung befasste sich die Stiftung nicht nur mit Böhmen und Mähren, sondern zum Beispiel Eduard Winter befasste sich mit der orthodoxen Kirche und dass man sich zumindest angeschaut hat für auch die Besatzungs- und Unterdrückungspolitik jetzt zum Beispiel in der Ukraine.
Die Beteiligungen an den Umvolkungs- und Germanisierungsplänen sollte den Forschern aber nach dem Krieg nicht zum Verhängnis werden, betont Andreas Wiedemann.
Also die meisten der Mitarbeiter sind dann nach dem Krieg nach Deutschland gegangen und waren auch da weiterhin in der Wissenschaft oder an Hochschulen tätig. Zum Beispiel Hans-Joachim Beyer, der arbeitet dann später an der Pädagogischen Hochschule in Flensburg und war da ein ordentlicher Professor und ist dann irgendwann Anfang der 70er Jahre gestorben. Und Karl Valentin Müller, der einer der Sudetendeutschen Mitarbeiter dieser Stiftung ist, der ist halt in Tietjin, also in Tietjin, geboren worden. Der ist zum Beispiel nach dem Krieg dann nach Nürnberg gegangen und war dort Leiter des Instituts für Sozialwissenschaften. Ist dann 1963 gestorben. Also fast alle setzen halt dann ihre Karrieren nach dem Krieg fort.
Es gelang dem Sicherheitsdienst, die aktivsten Volkstumskämpfer in Prag zu versammeln. Ihre Arbeiten wurden mehrheitlich zwar nicht umgesetzt, Ergebnisse und Materialien zu einer möglichen Germanisierung lieferten sie trotzdem. Dass sie nach dem Krieg übergangslos ihre Karrieren weiter verfolgen konnten, zeigt einmal mehr die Kontinuitäten von NS-Eliten in der frühen Bundesrepublik Deutschland.
Die Arbeit von Andreas Wiedemann, die Reinhard-Heydrich-Stiftung in Prag, ist im Jahr 2000 in der Schriftenreihe des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung erschienen und lässt sich auf der Homepage des Instituts kostenlos als PDF herunterladen.